Also ich glaube, der Trigger ist da, weil der physikalische Druck, also dass das Netz so eine Technik braucht, Netzphysik, das habe ich jetzt aufgezählt, das passiert, das weiß jeder. Jetzt muss ich noch diesen Markt, das Marktdesign dafür anpassen und dann glaube ich, dann passiert es auch. Und dann kommt ja sofort die Frage hoch, muss ich das dann wieder regulieren? Also brauchen wir einen Branchenstandard Deutschland? Ist es dann ein System oder so? Und da glaube ich, vor allem die mittleren und kleineren Stadtwerke, die haben jetzt wieder einen deutlichen Vorteil gegenüber die Großen, weil die mittleren und kleinen dieses lähmende Organisationsding nicht vor der Brust haben. Die können viel schneller entscheiden, dass der Geschäftsführer, Geschäftsführerin, die sagt, das machen wir jetzt, dann ziehen wir das durch und morgen ist es umgesetzt. Und bei den Großen, da hast du ja, dann musst du erstmal eine Taskforce gründen und alles Mögliche. Und deshalb glaube ich, wir sollten da jetzt nicht irgendwie dann auf Standard, sondern lass mal auch den Kleinen und Mittleren die Chance, ihre Geschwindigkeit auszuzahlen, weil das bringt dann den Speed in das ganze System rein, wenn auch die Großen merken, da geht's vorwärts und der Beweis kommt wahrscheinlich von so einem Sweetspot-Stadtwerk mit 300, 500 Ortsnetzstationen. Die haben die Masse, die haben die Potenz und die haben vor allem die Geschwindigkeit.
Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu Innovatorinnen, UnternehmensentwicklerInnen, KlimamanagerInnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Heute zu Gast ist Oliver Deuschle von Smite aus Karlsruhe. Zusammen mit seinem Kollegen Robin Rudert führt er die Geschäfte des aus dem Innovationsportfolio der EnBW entstandenen Unternehmens für intelligente Verteilnetze. Erlaubt mir noch kurz einen Hinweis in eigener Sache. Am 26. Januar 2023, also gleich schon nächstes Jahr, organisiere ich mit vielen anderen extrem engagierten Menschen den Stadtwerke Impact Day, kurz auch SID genannt. Dabei geht es nur um das eine Thema. Wie schaffen eigentlich Stadtwerke und Städte die 1,5 Grad? Und welche wirtschaftlichen Chancen stecken auf diesem Weg in eine neue, emissionsfreie Energiewelt von morgen? Mehr Infos, Anmeldemöglichkeiten und den ganzen Kladderadatsch findet ihr auf der Event-Website sid.earth. sid.earth. Wird anders das Ding, wird bestimmt auch gut. Ich hoffe, wir sehen uns.
So, es gibt eine neue Folge Utility 4.0. Draußen regnet es, mir ist ein bisschen kalt, die Heizung ist aus. Kommen wir gleich drauf, warum das ein Thema sein kann. Mir gegenüber sitzt der liebe Oliver Deuschle. Mit deinem Nachnamen habe ich immer so Deutschle, will ich immer sagen, Deutschle ist immer gar nicht so einfach. Mhm. Herzlich willkommen erstmal.
Aber hier. Erstmal, wo man herkommt.
Ja, genau, aus dem Ländle halt, ne? Genau. Herzlich willkommen, lieber Oliver.
Vielen Dank, Timo. Freut mich, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Wie war dein Tag bislang? Ich frage das immer gerne, wo kommst du her? In der Stunde, wo warst du vorher, als es hier losging?
Naja, wo ich herkomme, hast du ja gerade schon angedeutet, aus dem Ländle. In der
ja, genau, Stunde. Aber so.
Bei mir ist es auch kalt, genau. Wo komme ich mental her? Ah, es war wieder ein bunter Tag. Ich komme gerade aus einem interessanten Kundengespräch. Mit den Kollegen Verteilnetzbetreiber sind wir schon länger im Gespräch und sie würden gerne unsere Lösung einsetzen und jetzt ist es mit dem Budget knapp und andere Prioritäten ja. Und du weißt, wie es in der Branche ist. Und das war das eine und das andere. Längeres Gespräch mit einem Kollegen mit einem Smitey zur Prozessgestaltung. Wir sind ein Wachstumsunternehmen und wie kriegen wir die Prozesse aufgesetzt, dass wir auch mit Wachstum mithalten. Also eine schöne Mischung aus, wie bauen wir an der Firma und wie machen wir Kunden glücklich. So.
Okay, jetzt hast du, ihr nennt euch Smiteys untereinander.
Ja, die Menschen, die da arbeiten, ja, wie Smarties, genau.
Das sind die Smiteys. Okay, und deswegen darum geht es eigentlich, die Firma Smite. Deren Geschäftsführer du bist. Hatten wir noch gar nicht erwähnt. Der Oliver ist Geschäftsführer der Smite und jetzt seit kurzem GmbH, oder? Seit wann ist das
ist schon wir eingetragen? Wir sind seit dem 1.6.2022 die Smite GmbH.
Okay. Ein großer Schritt, wie wir gleich noch ein bisschen rausarbeiten werden, weil wir darüber sprechen, wo ihr so hergekommen seid. Apropos herkommen, aus welcher Ecke kommst du jetzt so? Ganz persönlich, privat, wo bist du groß geworden? Wann hast du die Wege eingeschlagen Richtung Energiewirtschaft?
Ja. Also ich, wenn du mich fragst, wo bin ich geboren, dann sage ich im Stromnetz. Also ich komme hier gebürtig hier aus dem Großraum Stuttgart, habe mich da auch noch nie so richtig ganz weit weg bewegt, habe hier auch studiert Elektrotechnik und bin dann nach dem Studium direkt eingestiegen bei einem Verteilnetzbetreiber hier in Esslingen und war meinen großen Teil meines Berufslebens eben im verschiedenen technischen Bereichen von Stromnetzbetreibern, im Netzplanung, im Anlagenmanagement, im Netzbetrieb, habe Digitalprojekte gemacht, aber immer eben technische Seite Verteilnetzbetreiber.
Mit Gas immer hast du nichts am Hut, oder? Gas war gar
Gas,
nicht.
Gas, gar nicht, ne? Immer Elektrotechnik fand es auch spannend genug, diese Infrastruktur der Stromnetze über alle Spannungsebenen. Man hat mal viel Auswahl beim Gas auch, aber im Stromnetz auch. Aber auch immer in der NBW-Familie gewesen und so auch heute noch.
Auf welcher Netzebene warst du auf allen unterwegs eigentlich in deinem
Job? Genau. Ja? Also ich habe eigentlich oben angefangen und habe mich so nur runtergearbeitet. Also erst 110, 380 kV, dort Planung gemacht, beim Netzschutz gewesen, in Betriebnahmen, draußen in Umspannwerken. Und mittlerweile bin ich eben im Niederspannungsnetz unterwegs. Aber ich bin in allen Spannungsebenen eigentlich zu Hause, ja.
Okay. Und du bist jetzt Geschäftsführer von der SMITE GmbH. Erzähl doch mal ein paar Takte. Wenn du jetzt, ihr habt schon eine lange Historie. Ich glaube, wie lange gibt es euch schon? Wann war die erste Idee auf dem Innovationscampus der EMBW? Wann war das?
Die erste Idee war 2014 tatsächlich schon, also vor 8 Jahren. Da, wie du es angedeutet hast, Innovationscampus der EnBW. Also EnBW hat sich Gedanken gemacht, wie können wir neue Ideen generieren. Und da kamen zwei Dinge zusammen. Ein Kollege aus dem Vertrieb, der eigentlich Straßenbeleuchtungsservices verkauft hat aus der EnBW raus an Städte und Kommunen und Menschen, die technologieaffin waren, haben sich getroffen und der eine hat gesagt, Mensch, meine Bürgermeister, die fragen mich immer, kann eine Straßenlaterne mehr als nur Licht geben? Und die anderen haben gesagt, ja, da haben wir ein paar coole Ideen, was wir in so einen Straßenbeleuchtungspfosten da reinmachen können. Und daraus ist SMITE entstanden mit der Idee, IoT, Sensorik für den öffentlichen Raum zu entwickeln und Straßenbeleuchtung und Digitaltechnik zusammenzubringen.
Ich finde, das war ja auch immer noch eine coole Idee. Ich meine, wenn man sich so anguckt, überall hast du so eine Steckdose quasi in der Stadt und da hängt irgendwie Licht dran. Da irgendwie mehr draus zu machen, es war doch auch rückblickend eine gute Idee, oder? Eigentlich? Oder?
Ja, das ist immer noch eine gute Idee und das ist ja auch so ein Charakter von Innovation. Von Idee zur Umsetzung ist es manchmal ein bisschen holprig und Umsetzung ist einfach, die Steckdose hat halt tagsüber keinen Strom, weil da nur nachts Strom an ist und tagsüber das Ding spannungslos ist, der ganze Strang. Also und das andere ist, wenn dann Strom an ist, ist es nicht so brutal viel. Ne? Also so eine LED-Leuchte, die da drin steckt, reicht halt nicht, um jetzt irgendwie einen 11 kW-Lader aufzuladen oder so. Und Punkt. Das ist so das eine, an sich eine coole Sache. Man kann einiges machen mit Straßenbeleuchtung, aber ich glaube, die größte Krux an der Geschichte ist, zumindest für uns, war es nicht möglich, dieses Kundensegment Städte und Kommunen zu begeistern, digitale oder zukunftsträchtige Lösungen zu kaufen oder zu betreiben. Und daran sind wir gescheitert, dass wir es platt gesagt nicht geschafft haben, den Bürgermeister für Digitales zu begeistern.
Meinst du, dass wir heute eigentlich nochmal was anderes, wenn ihr jetzt heute nochmal neu starten würdet, 8 Jahre Digitalisierung weiter, wäre das dann nochmal eine Chance irgendwie? Oder haben es jetzt andere gemacht eigentlich?
Nö, also meine Hypothese ist, liegt am Kundensegment. Ich sehe es nicht in Deutschland, dass Smart City Lösungen kommerziell in den Markt kommen. Also
das ist auch eine steile Raum, These, oder? Das ist auch eine steile
These. Wir können da gerne eine Stunde drüber reden. Ich kann da zumindest aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz berichten oder eine Fuck-Up-Night draus machen. Ja. Also das war letztendlich für uns auch die Frage, gehen wir da weiter? Suchen wir nach weiteren Lösungen in diesem Segment oder nutzen wir die Chance? Und es hat sich ja dann irgendwann ergeben, dass wir eben die Fähigkeit, die sich daraus entwickelt hat, nämlich IoT zu können, also Sensoren, Datenkommunikation, Daten-Backend, Device-and-Patch-Management aufzubauen, und wir hatten die Möglichkeit, diese Fähigkeit für Stromnetz, für Verteilnetzbetreiber einzubringen, ob wir diesen Strang nutzen und uns darauf dann fokussieren, was letztendlich danach geworden ist.
Also ich meine, so innovationshistorisch ist das so ein klassischer Fall. Ne? Jemand macht sich auf den Weg, Die MBW als Corporate hat das mit ins Leben gerufen oder es ist diese Idee da entstanden und ihr habt euch auf den Weg gemacht und habt gelernt und habt dann nochmal das Geschäftsmodell und die Idee angepasst mit dem Gelernten.
Ja, oder? Ist so. Das ist so und das ist nach Lehrbuch sicher auch gut, aber du musst es als, ich sag's mal, als Investor, als NBW, die diese Idee dann auch finanziert, durchhalten. Also du musst darauf vertrauen, dass dieser Prozess trägt und dass der am Ende dann irgendwann auch dieses Gold Nugget, also wir hoffen, dass es ein Gold Nugget ist, aber dass am Ende das dann auch zum Guten wird. Ne? Und weil du siehst ja in der Realität relativ häufig ist Scheitern und trotzdem zu sagen, wir trauen dem Prozess, dass es am Ende dann durch Lernen zu was Gutem führt.
Ja, und wie war das jetzt? Also irgendwann habt ihr so erkannt, hey, warst du schon da eigentlich? Du bist noch zu den Laternen gekommen, du warst ja nicht von Anfang an dabei, ne?
Ja, genau. Also ich war ein Stück weit von Anfang an, weil ich mit Gründer des Innovationsmanagements war. Also ich war ja eben dann 20 Jahre lang in den Stromnetzen und bin dann über auch verschiedene Irrwege da aus dem Stromnetz raus, was untypisch ist, ne? Also eigentlich ist, wenn man ein Mensch des Netzes ist, was ich bin, bleibt man da sein Leben lang, was man auch kann, weil da gibt so viele spannende Themen. Ich bin dann irgendwann mal raus und war dann mit Gestalter dieses neu entstandenen Bereichs Innovationsmanagement, war da so ein bisschen Portfolio-Manager für Smart-City-Themen, so mehr so strategisch unterwegs. Und in meinem Portfolio ist eben diese Smite-Idee entstanden. Das heißt, ich war da von Anfang an Mentor, Begleiter, Entwickler und bin dann nach ein paar Jahren dann in die operative Verantwortung von Smite und dann kam das eine zum anderen. Meine alten Kollegen aus dem Stromnetz wussten, da ist der Deutschle und die beschäftigen sich mit IoT und dann kamen die Kontakte zusammen und dann haben wir die Sachen zusammengemixt und daraus ist dann Smite Grid eben entstanden. Genau.
Okay, also
aber ich war noch verantwortlich für die Laterne und dann eben auch für die Transformation von Smite an sich.
Und also Laterne, irgendwann habt ihr dann ja gesagt, komm, das hat keinen Zweck. Oder was war so dieser Moment? Das ist ja... Wie entsteht das so? Man müht sich also ab mit den Bürgermeistern und man gibt da wahrscheinlich auf und man macht immer weiter. Wann kam und wuchs so dieser Impuls, da rauszugehen oder wegzugehen oder wir können es ja schon mal sagen, ihr seid dann in die Verteilnetzstation abgewandert. Aber wie ist das so entstanden? Also das ist ja
Für uns war also du hast irgendwann ein immer breiter werdendes Portfolio, weil du Dinge funktionieren nicht, aber dann machst du sie nicht zu, sondern sagst, ja, vielleicht kommen die ja, dann legst du lieber in den Weinkeller, ne? Die kommen vielleicht dann mal noch hoch und werden wertvoller und so. Und auf einmal hast du ein Portfolio mit 6, 7 Produkten irgendwie. Und dann entsteht ein innerer Schmerz in der Firma. Wir sind ein kleines Team gewesen.
Wie groß?
Ja, also tatsächlich waren wir da dann bei 30 Leuten irgendwann. Ne? Das ist so klein nicht, aber trotzdem nur irgendwie, dass du in den gleichen Raum passt. Und da entsteht so ein innerer Schmerz der Unzufriedenheit. Und da sagen die Leute, wird das was oder ist das was? Aber auf der anderen Seite, kill your baby ist auch nicht angesagt. Ne? Also sagen, dann machen wir eins konsequent so. Und man hat gemerkt, so geht's irgendwie nicht so richtig weiter. Aber gegen die Mauer gefahren sind wir dann im Jahresabschluss 2019, wo wir dann gemerkt haben, wirtschaftlich kommt das alles nicht aus dem Quark. Und dann haben wir einen Strich drunter gezogen. Das kam dann eigentlich top-down, also von der Unternehmensleitung oder Projektleitung damals, dass wir gesagt haben, so jetzt müssen wir mal zusammen mit dem Innovationsmanagement, jetzt müssen wir mal einen Strich drunter ziehen und mal gucken, an was glauben wir denn in diesem Portfolio, das sich da angesammelt hat, was hat Potenzial groß zu werden? Und da war dann klar, das bis dann schon aufkeimende Thema IoT im Verteilnetz, was dann eben entwickelt wurde mit der Netze-BW, was dann auch schon rudimentär Bestandteil bei uns war, war dann das Teilchen, wo wir gesagt haben, wenn etwas Chance auf Wachstum hat, das dann das Ding. Ja. Aber wenn es dann die Erkenntnis ist, dann setzen wir alle Chips auf das eine, machen die anderen konsequent auch zu, mit allem, was dazugehört und gucken, dass wir aus dem einen Ding eine Rakete bauen.
Also man hat so im Heuhaufen rumgestochert, man hat sich noch einen zweiten Stocher genommen, einen dritten, einen vierten und irgendwann hat dann jemand gesagt, du, wir haben keine Stocher mehr und auch übrigens kein Geld mehr, jetzt, ne, und dann nimmt man den
Atem. Das war alles war in der Freundlichkeit, also das war wirklich alles sachlich und richtig, aber das war dann eben auch in der Diskussion ins Team rein, dann genau in die Richtung zu sagen, hey Leute, guckt es doch auch mal mit der Brille an, wenn das euer Geld wäre, das da reinfließt, auf welches der Teile würdet ihr eure Chips denn setzen? Und dann war das eigentlich klar und dann war es nur noch eine Sache der Umsetzung und das ist dann wirklich anspruchsvoll, einen großen Teil deine Firma wieder zuzumachen und konsequent abzuwickeln. Mit allem, was dazugehört, Kunden abzuwickeln, Geschäft abzuwickeln, mit den Mitarbeitern entsprechend gut umzugehen. Das war dann das, was wir eigentlich im letzten Jahr sehr intensiv getan haben und gleichzeitig das Thema Grid, also Smart Grid, dann eben aufzubauen.
Okay, als ihr das jetzt alles abgestoßen habt und erledigt und abgewickelt habt, was blieb dann übrig? Was hattet ihr noch an Assets, an Menschen, an Leuten, an Ideen? Was war das?
Wir hatten ein Team von 20 Leuten. Wir hatten an Asset eine extrem hohe Kompetenz für so eine IoT-Strecke. Also wir wussten, wir hatten auch eine Entwicklungskompetenz für Hardware. Das war auch schon mitgewachsen. Das heißt, wir konnten Platinen entwickeln, Hardware entwickeln, Sensor entwickeln, den wir dann eben für die Netze BW als Prototyp entwickelt hatten, als Friendly Customer und dann eben gleich so, dass es für den Markt funktioniert. Also wir konnten die Frage beantworten, gibt es die Möglichkeit, in einem Trafohäuschen Strom ganz einfach zu messen oder Last zu messen, wie man physikalisch sagt, weil eben damals die Kollegen schon sagten, wir haben zwei große Probleme. Wir wissen überhaupt nicht, was im Niederspannungsnetz los ist und wir werden in die Zeit kommen, in der wir heute sind, die Zeit wird kommen, wo wir viel genauer mit Echtzeitdaten wissen müssen, was da draußen los ist. Eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben überhaupt nicht das Personal, Technologie, die es heute im Markt gibt, die anspruchsvoll ist, die hochgenau messen kann, aber die es für Installation und Betrieb auch sehr anspruchsvoll ist, in diese Trafostation reinzukriegen. Und wie lösen wir dieses Dilemma auf? Und da kamen sie mit dieser Frage, kamen sie zu uns und hatten so ein paar Produktideen im Kopf und gesagt, könnt ihr das bauen? Mit eurer, welche Kompetenz hattet wir? Wir konnten die Hardware entwickeln, Sensor entwickeln, den Prozess entwickeln, das leicht einzubauen. Wir hatten den Rest der Strecke schon im Haus. Das heißt, wir konnten die Daten ganz einfach übertragen auf unser Backend. Wir konnten eine sichere Kommunikation herstellen. Wir konnten die Daten managen im Backend. Wir konnten Device und Patch Management, also die Updates für die Sensoren vorsehen und hatten dafür die komplette Infrastruktur bis zum Thema Datenvisualisierung, Schnittstelle in die kundeneigenen Systeme. Das war alles schon da durch dieses Smart City Thema, das wir hatten. Und darauf konnten wir dann verhältnismäßig schnell in dieses Thema IoT für Stromnetze im speziellen für Trafohäuschen einsteigen.
Wirkt so von außen gar nicht so ein großer Schritt von der Laterne. Manchmal steht ja 3 Meter weiter so ein Verteilnetz. Ja. Da reinzugehen. Aber es war wahrscheinlich schon auch eine Wegstrecke, auch den Sensoren, die ihr dort vorher hattet in der Laterne, was ihr da gebaut habt, das jetzt auf eine Verteilnetzstation zu übertragen.
Genau, also wir hatten eigentlich in der Laterne viel auch mit Partnern gemacht, also irgendwie Verkehrszählung, da nimmt man halt einen Sensor, den schon gibt, und Umweltdaten, CO2-Messung gibt es auch schon Sensoren, die haben wir eher integriert. Und beim Thema Verteilnetz, da gab es diese Art Sensorik noch nicht, also dieses easy to install, das ist ja unser Markenkern, dass es der normale Betriebsmonteur mit den dicken Isolationshandschuhen im Prinzip im Vorbeilaufen kann, einen Sensor in die Station rein zu klatschen. Und da hatte jemand von der Netze BW die Idee im Kopf, sowas müsste da gehen, und wir konnten es umsehen und damit haben wir zum ersten Mal auch für uns einen eigenen Sensor gebaut. Okay. Und das war dann eigentlich eher die Fähigkeit zu verstehen, wie technische Prozesse draußen laufen wie Daten hinten ankommen, wie muss ich sie vorne messen oder entstehen lassen, damit sie hinten richtig ankommen.
Also bei euch aber auch, finde ich ganz bemerkenswert, auch ein wichtiger Aspekt, nicht nur so technologisch advanced das irgendwie machen, sondern mit wenig Leuten, wie du sagst, im Vorbeigehen irgendwie dran klatschen. Das ist ja auch immer, was man so ein bisschen vergisst, dass dieses Problem auch gelöst werden muss. Ne? Wahrscheinlich, du hast es ja eben erzählt, hat sich die Technik in den Verteilnetzstationen von den klassischen Herstellern auch weiterentwickelt, die Sensoren waren da, aber das musst du wahrscheinlich kompliziert reinlöten in so ein Ding, oder? Und dann ist es eben nicht mal, muss Handschuhe ausziehen, löten, so.
Genau, so ist es. Also löten ist es zum Glück nicht, aber im übertragenen Sinne, genau wie du es beschreibst. Genau, und ich meine, es gibt ja Messtechnik auf der Welt. Ja. Also SMIT hat ja nicht erfunden, wie Strom und Spannung zu messen ist. Aber was wir getan haben, und ich glaube, das ist auch was man in so einem Innovationsumfeld lernt, Dinge konsequent vom Kunden und vom Anwender auszudenken. Ja. Und wir haben uns quasi nur einen Anwender rausgepickt, nämlich der Netzmonteur, der da Betrieb draußen macht, der auch mal nachts raus muss, wenn eine Störung ist und in der Trafostation eine Sicherung fliegt. Und das sind die Situationen, die wir in den Mittelpunkt gestellt haben. Und für diesen Anwender haben wir eine robuste, einfache technische Lösung gebaut, die ausreichend Datenqualität erzeugt, damit der Netzplaner dann im Innendienst was damit anfangen kann. Okay. Und darauf haben wir uns fokussiert und daraus, damit differenzieren wir uns auch. Wir werden nie behaupten, wir messen Verteiler für Industrieunternehmen oder Rechenzentrum oder irgendwas, sondern wir können es am besten in Trafostationen.
Wir können gleich nochmal zurück zu diesem Monteur. Ich will nochmal aber kurz in das Problem ein bisschen reinprokeln, was dieses, wo du sagst, sie haben einfach kein Bild vom Niederspannungsnetz. Ich habe mir jetzt auch, wie so viele, diese Heizlüfter gekauft. Ja? Mhm. Die werden wahrscheinlich auch viele Leute jetzt anschalten in den nächsten Monaten. Wie hilft jetzt zum Beispiel oder hilft eure Lösung einem Netzbetreiber dabei, mit diesen Heizlüftern besser umzugehen und dass da die Sicherung nicht rausfliegt? Ist das ein Case? Ist das was, wo euer Produkt helfen könnte?
Auf jeden Fall. Also unser Produkt oder auch andere, aber wenn ich Daten aus dem Netz habe, dann kann ich damit umgehen, weil ich kann sehen, wie sich meine Last und das ist ein bisschen physikalischer Begriff. Ich würde dich ja niemals als Last bezeichnen, aber in dem Fall ist ein Heizlüfter eine elektrische Last an diesem Niederspannungsnetz, wie sich diese entwickelt. Und wenn ich dann eben sehe, dass jetzt nicht nur du deinen Heizlüfter anstellst, sondern auch deine Nachbarn und ich vorne, wo das Kabel am Kabel an der Ortsnetzstation eben rauskommt, wenn ich dort messen kann und sagen, Mensch, auf diesem Niederspannungsabgang, wie man es bezeichnet, wo der Timo mit seinen Nachbarn da wohnt und da steigt die Last an und die kommt dann irgendwann mal in einen kritischen Wert. Ohne dass ich den kritischen Wert schon erreiche, aber wenn ich den Anstieg dieser Belastung monitore und sehe, wo die Reise dahin geht, dann kann ich rechtzeitig handeln, kann zum Beispiel rausfahren und du hast vielleicht nicht nur die Trafostation vor Augen, sondern auch diese Kabelverteilerschränke, die dann da rumstehen. Da kann ich dann auch betrieblich umschalten, wenn ich zum Beispiel sehe, dass der andere Abzweig vielleicht noch nicht so ausgelastet ist. Und dann kann ich einen Teil der Nachbarschaft von dir umhängen auf einen anderen Abgang und kann damit ausbalancieren und kann dann sofort handeln, um dann Last auszugleichen, damit die Sicherung nicht fliegt. Und ich habe einen Indikator, dass ich sage, Mensch, wenn die Eggers und die Nachbarn der Eggers da so unterwegs sind, wahrscheinlich werden die nächstes Jahr und übernächstes Jahr auch mit Strom heizen. Die werden sich vielleicht von ihrer Gasheizung trennen und auf eine Wärmepumpe umstellen. Dann nehme ich mir doch mal diesen Teil dieser Ortschaft vor für eine Netzausbauplanung. Und schiebe den meine Priorität ein bisschen nach oben und sage, dann müssen wir mal dickere Kabel reinlegen. Und damit habe ich einen Indikator, wie sich die Last reell entwickelt in dem Netz. Und dann habe ich für den normalen, für den Ad-Hoc-Betrieb, aber auch für das Thema Netzausbauplanung Echtzeit oder Echtdaten, zu sehen, wie ich dann mittel- oder kurz- und mittel- und langfristig reagieren kann. Mhm. Und das Problem, das wir ja haben, ist, dass ja nicht nur deine Heizlüfter da irgendwie was machen mit dem Kabel, sondern du hast vielleicht noch ein Elektroauto, das mit 11 kW lädt und dann hast du vielleicht irgendwie noch einen Swimmingpool, den du auflädst und dann hast du eine PV-Anlage, die einspeist. Und das sind lauter Elemente, die das Netz in einer extrem hohen Volatilität und Dynamik da belasten und da zu wissen, wie sich die Last entwickelt, da helfen eigentlich nur Messdaten.
Und früher hat es einen einfach nicht interessiert, Netzbetreiber, also in deinen früheren Jobs war es einfach egal, weil es wurden nicht so große Lasten angeschaltet. Man hat das so N-1 und N-2 wahrscheinlich ausgelegt, ne, richtig noch aus dem Vollen gefräst. Da konnte man gar nicht so viel Last drauf geben, weil man halt eben kein Elektroauto hatte, keine Wärmepumpe. Ist das so?
Genau so ist es. Wir haben uns alle nach Standardlastprofil, statistisch haben wir uns alle nach Standardlastprofil verhalten. Und das war auch gar nicht so, und dann hat man als Netzplaner das Standardlastprofil genommen und nochmal 50% draufgeklatscht und so hat man das Kabel dimensioniert.
Ja.
Ein Standardlastprofil, wenn du mal guckst, ein Haarföhn hat irgendwie 1,5 kW oder dein Heizlüfter hat 1,5 kW, aber so eine Wallbox hat halt 11 kW. Ja, und da kommst du jetzt schon in Dimensionen, die einfach nicht mehr nur ein kleiner Peak auf so einem Standard-Lastprofil sind, sondern das sind ganz neue Dimensionen, in denen wir da unser Netz belasten. Mhm. Und wenn die noch gleichzeitig kommen, dann hast du einfach auch ein Verhalten, für das Netz früher nicht ausgelegt wurde und heute dann nicht mehr zu den Anforderungen passt.
Aber früher gab es auch so ein Elektroheizungsprofil, ne? Das gab es dann schon nochmal. Genau. Ne? So, das war aber so ein Vorläufer.
Ja, genau. Aber die waren ja auch ein bisschen besser planbar. Weil wann geht ein Nachtspeicherofen rein? Der geht rein, wenn das Rundsteuersignal vom Netzbetreiber kommt. Also der Netzbetreiber hatte die Heizungen an- und ausgesteuert. Das lässt du dir jetzt wahrscheinlich für dein Elektroauto im Moment nicht vorgeben, wann du lädst. Das kommt vielleicht mal wieder, wenn wir über das Thema Lastmanagement reden. Ja. Aber im Moment lädst du oder lädst du nicht. Und der Netzbetreiber weiß nicht, wann das passiert.
Und wir gehen gleich weiter in das Smart Story. Aber wenn ich mir noch mal fragen darf, wie beurteilst du das, wenn jetzt, was halten die Netze aus, wenn du jetzt so siehst, was alles gebraucht wird, dass eigentlich alle Wärmepumpen brauchen, im Bestand, Neubau, wie würdest du das einschätzen? Ich frage mich immer, was muss gemacht werden, damit sie das aushalten und was ist das für eine Größenordnung? Ist das wirklich, hast du da ein bisschen Gefühl für mich?
Ich habe ein bisschen Gefühl für die, wir haben jetzt mittlerweile in über 1500 Trafostationen unser Zeug installiert. Das macht so roundabout 10.000 Sensoren. Also da sehen wir schon ein bisschen was da in Deutschland passiert, in den Netzen. Ja. Und da würde ich schon sagen, wir haben kein systematisches Problem. Dass die Netze jetzt schon an die Grenzen stoßen. Wir haben ein lokales Problem oder ein Hotspot-Problem. Wir haben einzelne Bereiche, wo die Netze, ich sag's mal, flapsig dicke Backen machen oder an ihre Grenzen kommen. Und die Kunst ist, als Netzbetreiber genau diese Stellen zu lokalisieren, um die ich mich kümmern muss. Und was wir halt von der Vergangenheit, wie war das beim Netzbetrieb, da hat man halt Netzausbau oder Netzerneuerung ganz stark von Betriebsmittelzuständen abhängig. Wenn der Trafo alt war, neuer Trafo rein. Ja. Wenn ein Neubaugebiet, legt man ein dickes Kabel rein oder legt man ein Kabel rein. Oder wenn die Telekom oder andere Telekommunikationsanbieter ihr Breitband ausbauen und der Graben offen ist, dann legt man gleich ein Kabel rein. Ja. Also das war, und wir kommen jetzt halt in eine etwas andere Phase, wo ich genau wissen muss, an welcher Stelle fängt mein Netz an zu bröckeln? Wo beginnt Instabilität? Und wie gesagt, du fragst mich, wie geht es unserem Netz in Deutschland? Ich sage, ich mache mir persönlich keine Sorge, dass wir flächendeckend jetzt irgendwie ein großes Ding kriegen. Aber wir kriegen lokale Probleme und der Netzbetreiber ist halt verantwortlich für Stabilität und Versorgungszuverlässigkeit und Versorgungssicherheit. Und da muss er jetzt viel genauer hingucken, wo entstehen meine lokale Probleme, um da vorher zu reagieren und nicht erst, wenn eine Sicherung ausfällt.
Was kann er denn eigentlich machen? Also er kann ein bisschen steuern und regeln, habe ich ihn verstanden. Und was ist dann die nächste Stufe? Einfach, ist es immer dieses dickere Kabel dann, wenn man sagt, gut, das reicht jetzt alles nicht mehr? Oder was hat er eigentlich für Möglichkeiten,
theoretisch? Naja, also da kommen wir jetzt so ein bisschen in dieses Thema Marktdesign und regulatorischer Rahmen. Was würde er denn am Ganzen machen? Am Ganzen legt ein dickeres Kabel rein, weil das ist Invest. Und das kriegt er komplett mit der Eigenkapitalverzinsung von 6,9% oder bald etwas abgesenkt mit 5,x% wieder vergütet von der also über die Netznutzungsentgelte. Genau. So, das heißt, was macht er am liebsten? Er hat einen Indikator, da ist ein Lastzuwachs, da, um meine Versorgungsaufgabe sicherzustellen, lege ich da mal mehr Kupfer in den Boden oder Alu in den Boden. Ja. Das findet er am supersten. Was er idealerweise als volkswirtschaftlich optimal machen würde, wäre, wenn wir in ein System reinkommen würden, das, ich habe es vorher schon angedeutet, das Thema Lastmanagement zum Beispiel präferiert. Ne? Dass ich zum Beispiel sage, Mensch, du, Timo, mit deinem Elektroauto, ist doch dir egal, wann du nachts lädst, du steckst abends um 19 Uhr ein, aber vielleicht haben wir da gerade eine Lastspitze, dann sorge ich als Netzbetreiber dafür, dass du halt erst um 22 Uhr deine Leistung kriegst, was dir gerade wurscht ist, du morgens um 6 hast du es wieder voll.
Also jetzt nicht, ich mache kein dickeres Kabel, sondern ich versuche die Leute ein bisschen zu steuern und anzureizen und da mehr rauszuholen. Ne?
Ganz genau. Und das wäre volkswirtschaftlich, macht es in Summe deutlich mehr Sinn, in so eine Intelligenz im Netz zu kommen. Also wir sagen das Smart statt Kupfer, also mehr Smartness und weniger in Kupfer. Und da müssen wir uns halt noch ein bisschen entwickeln in Deutschland im regulatorischen Kontext, dass die Netzbetreiber für solche Innovationsthemen angereizt werden. Heute werden sie angereizt, Betriebskosten zu senken und morgen sollten sie incentiviert werden, wenn sie volkswirtschaftlich optimal, nämlich durch Innovation und Digitales und Intelligenz ihr Netz steuerbarer machen.
Und aber es gibt ja schon auch welche, die eure Lösung einsetzen. Ihr habt ja schon welche verbaut. Wie machen die das dann? Die haben einfach noch ein bisschen Luft oder weil sie viel sind, ne?
Die fangen erstmal mit Monitoring an. Also als erstes musst du ja mal eine Bestandsaufnahme machen und sagen, wo kriege ich in meinem Netz ein Problem? Ja. Also wo fängt es denn an, eng zu werden? Und ich sagte, generell haben wir schon noch einigermaßen Luft, aber ich muss sehen, wann wird es wo eng. Und das kann ich ja auch, also da muss ich dafür auch nicht alle Stationen messen, da kann ich mir auch mal gucken, welche Stationen, welche Trafostationen haben einen ähnlichen Charakter, welche verhalten sich wahrscheinlich ähnlich. Also so ein Neubaugebiet mit jungen Familien verhält sich vielleicht ähnlich wie ein Industriegebiet und vielleicht ein paar Aussiedlerhöfe, und dann kann ich so ein bisschen clustern und dann kann ich in meinem Cluster eben ausgewählte Stationen messen und dann mal erstmal beobachten, monitoring, wie entwickelt sich die Last denn tatsächlich? Ja. Volatilität, Dynamik, habe ich gesagt, und die ist wahrscheinlich in diesen Clustern auch ganz unterschiedlich. Ja. Also erstmal zu Wissen ansammeln, was passiert in meinem Netz. Dann kann ich im nächsten Schritt anfangen, wenn ich auch genügend Daten dann habe, Zeitreihen, sagt man da technisch aufgenommen, kann ich auch anfangen zu prognostizieren. Ja, dann kann ich auch sagen, ich weiß nicht nur in der Tachonadel, wie schnell bin ich gefahren und wie viel Sprit habe ich verbraucht, sondern ich kann auch ein bisschen meinen Routenplaner einschalten und nach vorne blicken.
Okay, und das kostet noch nicht so viel Geld, das kann man noch in der bestehenden Anreizregulierung irgendwie unterbringen.
Also das ist eigentlich, also jetzt reden wir über Modelle, wo mit Daten umgegangen wird, mit Software umgegangen wird, mit Systemen umgegangen wird, und das sind ja in der Regel dann auch sagen wir Preismodelle, die dann so ein SaaS-Modell, Software as a Service oder Data as a Service, Analytics as a Service, und diese serviceorientierten Modelle, die sind immer nicht so beliebt beim Netzbetreiber, weil die in die Betriebskosten reinzahlen. Mhm. Und das ist eine Kostenart, die sie nicht so cool finden, weil der Regulator ja mal behauptet hat, wir müssen anreizen, Betriebskosten zu senken. Da dachte man noch, ja, die haben alle zu viele Leute, die müssen erstmal ein bisschen schlanker werden. Aber das hat jetzt zur Folge mit dieser Logik, dass man eben sehr schwer solche softwareorientierten Modelle finanzieren möchte.
Also Kupfer deshalb ginge dann noch eher, ja? Also
das Kupfer ist, wäre super. Dann kriegen sie, also die verbuddeln für 100 Euro ein Kupferkabel und kriegen die 100 plus 6,9% verzinst. Ja. Wenn sie Betriebskosten an SMI zahlen oder an Plattformlösungen, dann würden sie dafür, müssen sie penalen oder je nachdem, wie sie organisiert sind, dafür bezahlen. Ja. Genau. Und deshalb, also deine Frage ist, was machen die denn dann? Also mit den Daten können sie identifizieren, wo habe ich heute ein Problem und wo werde ich morgen ein Problem bekommen? Wie können Sie darauf reagieren? Sie können ihren klassischen Netzausbau machen, aber Sie können sich auch damit beschäftigen, in das Thema Lastmanagement, in das Thema Netzautomation eben einzusteigen, aber gezielt, dezidiert dort, wo es notwendig ist.
Okay. Jetzt nochmal zurück zu diesem Monteur, zu eurer Lösung eigentlich. Du hast so ein bisschen angefangen, wie so die Situation ist von so Monteuren, von so Netzorganisationen, sage ich mal. Ich habe jetzt keine genaue Vorstellung, wie die organisiert sind, aber du hast ja eben gesagt, es gibt irgendwie eine Netzleitstelle, die irgendwie so ein bisschen versucht, alles im Griff zu behalten. Es gibt Leute, die rausfahren und diese Dinger sich anschauen. Wie viel gibt es in so einer normalen Stadt eigentlich von diesen Verteilnetzstationen? Ich weiß, ich bin jetzt hier in Köln, aber das ist wahrscheinlich uferlos, aber kann man das irgendwie, ist das so?
Ja, also du kannst, also in Deutschland gibt es 600.000 Trafostationen.
600.000 gibt es nur.
Also diese, in einer Stadt wie Köln, habe es jetzt nicht so genau im Kopf, vielleicht 1.500.
Gar nicht so viel eigentlich, so wenn man, also für so eine Riesenstadt. Das sind diese grauen Kästen, ja, ne? Die überall
rumstehen. Diese grauen Kästen, wo ausstehen wie so eine kleine Garage, vorne eine Türe dran, es steckt ein Trafo drin und das Ding macht technisch aus einer Mittelspannung aus 20.000 Volt, transformiert den Strom oder die Spannung, genau zu sein, runter auf die haushaltsübliche Spannung von 230 Volt. Ja. Die wird dann durch die Straße transportiert und dann steckst du deinen Hausanschluss an dieses Kabel an.
Und die haben da aber früher nie eine Messung eingebaut. Doch, es gibt diese Schleppzeiger irgendwie, habe ich irgendwie, oder? Irgendwie, weil es wird doch ein Elektrotechniker nie irgendwas einbauen, wo nicht auch ein bisschen gemessen wird.
Die Kollegen im Podcast sehen sie nicht, aber ich halte die da mal in die Kamera, das ist der Schleppzeiger. Und das ist die letzte Messinformation, die wir aus dem Netz haben. Das ist ein Spulenmessgerät, heißt es technisch. 1888 erfunden von einem Österreicher. Das Messprinzip funktioniert tadellos, aber gibt halt nur die Information, was war die maximale Last, die die Station irgendwann mal gesehen hat. Und auch nur für den Trafo, also gar nicht für diese Abgänge, die Kabel, die in die Straße laufen, sondern nur, was in Summe, wie viel Strom in Summe über die Station floss. Ja. Und der Netzmonteur, der Betriebskollege, der draußen Betrieb macht, also Betrieb sind die Leute, die meistens mit so einem Busle da rumfahren und sicherstellen, Inspektionen machen, gucken, dass in der Station alles in Ordnung ist, Schaltungen durchführen, wenn man da Umschaltungen machen muss, manuell Störungen bearbeiten, wenn bei dir Strom ausfällt, dann werden die rausgeschickt und gucken danach. Und diese Menschen, die sind alle 2, 3, 4 Jahre mal in die Station rein, wenn sie da irgendwie sauber gemacht haben und haben diesen Schleppzeiger abgelesen und haben sie ihn auf den Zettel, oder das heißt haben, das ist immer noch Realität bei den Stationen heute, dann schreiben sie den auf den Zettel und faxen den in den Innendienst. Dort sitzt dann jemand, der den dann in ein System, in ein GIS oder ein SAP einträgt, und der Netzplaner, der nimmt dann diesen Wert und macht darauf dann seine Analysen. Wenn du jetzt anrufst und sagst, ich möchte gerne eine 11 kW Wallbox anschließen, wenn wir in der Straße, dann guckt er da rein und sagt, oh, Schleppzeigerwert sagt, okay, dann rechnet er noch ein bisschen mit seinem Netzplanungssystem und dann sagt er, ja, kannst du anschließen oder wird vielleicht eng. Das ist vielleicht eine Technik, die hat zuverlässig funktioniert in der Zeit, wo das alles so mit Standard-Lastprofil und so war. Aber die Gegenwart und vor allem die Zukunft ist ein bisschen anders. Und deshalb glauben wir, diese Schleppzeiger-Idee muss man digitalisieren, mit Echtzeitdaten übertragen. Das heißt, der Netzbetreiber braucht einen echten Echtzeitblick, einen direkten Echtzeitblick in sein Netz und nicht 3 Jahre alte Werte, die irgend so ein Spulenmessgerät ausgibt.
Und wenn er jetzt diesen Kunden gewonnen hat, was nimmt der Monteur, der macht jetzt seine normalen Inspektionsgänge, was er auch machen muss, was kriegt er jetzt von euch konkret mit, wenn ihr da den Auftrag bekommen habt und das losgibt, wenn ihr ausrollt? Was hat er dann dabei? Was baut er dann da ein?
Der hat in seinem Kofferraum paar Kartons, da liegen Sensoren drin von uns, ein Sensor, den klippt er da um die Kabel rum, die aus dieser Trafostation abgehen. Das ist ein sehr einfaches Messprinzip.
Das gab es auch schon für Privathaushalte, gab es auch das Smappy, dass man einfach so...
Smappy, ja. Genau so ist es. Genau dasselbe, ehrlich
aber,
so.
Also aber das wollen die doch gar nicht. Das ist doch Hausfrauentechnik, sage ich mal in Anführungszeichen. Die wollen doch nicht irgendwie eine Spur, oder? Gibt es da nicht auch so Vorbehalte?
Das ist wirklich ein guter Punkt. Also, aber es funktioniert wie Snappy. Ich klipse diese, wir nennen das Stromwandler, das Kabel rum. Dann gibt es noch eine coole Effekt, dass das System, das dann den Messwert baut, also der Sensor, die Platine sozusagen, die aus diesen Wandlerinformationen einen Stromwert produziert, noch sich selbst versorgt. Also da gibt es dann kein Kabel, das du da hinziehen musst, sondern aus diesem Messwandler ziehen wir auch noch die Energie für den Sensor und der funkt dann diesen Messwert an ein zentrales Gateway und das überträgt es dann an unser Backend. Das ist super einfach zu installieren. Der Monteur, der braucht da keine Pläne und gar nichts, sondern der macht es innerhalb von einer halben Stunde, hat er die Dinger rumgeklipst, dann muss er noch das Gateway an irgendwie hinschrauben.
Das muss er aber noch einschrauben, oder?
Muss er noch anschrauben, dann hat er noch so eine kleine App von uns dabei, wo er dann die Verbindung von diesem Sensor mit dem Abgangsnamen oder dem Stationsnamen versieht. Also das Gerät muss ja wissen, wo es ist eingebaut. Das passiert über so ein QR-Code-App. Also in Summe braucht er nicht länger wie eine Stunde, um so eine komplette Station zu installieren. Und dann sagst du, klar, hört sich simpel an, kriegt auch jeder Monteur gut hin. Die Monteure sind ja jetzt nicht alle und per se mit Technologie irgendwie unterwegs, sondern sind ja eher Starkstromer mit den dickeren Kabeln, die müssen Muffen setzen, die müssen Baustellen.
Bisschen drüber so, ne?
Genau, das ist einfach ein sehr anspruchsvolles Jobprofil, was das Thema Sicherheit angeht, elektrische Sicherheit und so, aber eben weniger mit der feinen Technologie und für diese Anwendungsfälle ist eben unser System ausgelegt. So, und jetzt sagst du, naja, der Techniker, der hätte ja schon gern auch hochgenaue Systeme mit viel Kabel und so, und das ist in diesem Umfeld nicht durchgängig so, oder eigentlich in der Regel nicht, weil die sagen, wir brauchen was uns im Betrieb nicht behindert. Also wir brauchen was, wenn da eine Störung ist und beim Eggers der Strom ausfällt und wir rausgeschickt werden, diese Störung zu beheben. Das ist unsere Mission. Wir müssen den Strom wiederherstellen. Und wenn dann so ein Verhau in meiner Station ist, mit vielen Kabeln kreuz und quer und rauf und runter, ich weiß gar nicht, das behindert mich bei der Arbeit. Dann nehme ich lieber so ein System von Smite. Das habe ich sofort im Überblick, das stört mich überhaupt nicht. Also es behindert mich in meiner eigentlichen, in meiner betrieblichen Arbeit nicht. Und das ist die Idee dahinter, zu sagen, klar kann man technologisch brutal viel machen, aber wir haben versucht, uns damit auseinanderzusetzen, was den Leuten da draußen eben wichtig ist und welches Werkzeug die brauchen. Einfach einzubauen, nicht behindern.
Gab es da viele Iterationen? Habt ihr auch am Anfang euer Prototyp, wo die gesagt haben, nee, Jungs, so geht's gar nicht? Habt ihr da lange gebraucht, um das so hinzukriegen, dass sie sagen, ja, jetzt kann ich es im Vorbeigehen machen?
Also die Grundidee hat schon ganz gut gepasst, aber zum Beispiel diese App, wie so eine App aufgebaut ist, da fängt es ja schon an. Ne? Also die haben, klar hat jeder Netzmonteur mittlerweile in Deutschland auch ein Smartphone dabei, ist ja nicht auf dem Rathaus, aber da das ist schon der Fall, aber wie muss so eine App aufgebaut sein? Und wir sind immer noch an der Iteration, weil 600.000 Trafostationen, teilweise 40, 50, 60 Jahre alt. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Bauarten und Typen. Mhm. Und wir haben schon den Anspruch, dass wir überall reinpassen, ne? Dass es in alle Einbausituationen reinpasst. Und da sind wir natürlich auf das Feedback der unserer Kunden auch angewiesen, sagen, da haben wir wieder was und da ist wieder was. Und das ist eigentlich unsere permanente hardware-technische Iteration, dass wir in alle Einbausituationen reinpassen, dass die Adaption an das Kabel zu 100% funktioniert. Und da sind wir noch immer noch mittendrin. Das ist nicht so, dass wir da fertig sind.
Und ihr baut diese Sachen selber? Produziert ihr das oder wie? Woher kommt das Zeug?
Genau, also wir haben Entwickler bei uns im Team, Hardware-Entwickler und Embedded-Software-Entwickler, also die Hardware-Entwickler, die bauen die Platine oder entwickeln die Platine. Dann haben wir bei uns ein Labor mit Klimakammer und EMV-Kammer und was man da so eben hat als zur Entwicklung von Prototypen, sagen wir. Dann haben wir Software-Entwickler, die die Software auf den Sensoren programmieren. Dann laufen Chips drauf, da laufen Algorithmen drauf. Wir machen auch Datenanalyse direkt eben auf dem Chip oder auf dem Sensor. Und wenn es dann einigermaßen tut und es tut, was es tun soll, dann kommt es zu Partnern, die daraus dann ein serienreifes Ding machen, also die Platine so entwickeln, dass sie in Serie produziert werden soll. Und dann wird es bei Profis sozusagen produziert, Stücker, die dann die Platine machen und die das ganze Ding bauen. Aber wir sind nur der Entwickler, aber produziert wird es von in Fabriken, die das die Sensoren und Elektronik in Masse produzieren.
Aber schon so dieser hohe Industriestandard auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zusammen
gelötet.
Genau. Also du musst ja schon so gewisse Anforderungen in diesem Umfeld da erfüllen, auch wenn das eine sehr einfache Lösung ist. Die
Also einfach, aber robust. Also die Robustheit muss natürlich da sein. Die muss ja in ein paar Jahre dann auch einfach vor sich hin arbeiten. Und zur Robustheit gehört für uns auch, dass es nicht nur die Hardware ist, die laufen muss, sondern auch wenn was sein sollte mit der Hardware, bieten wir eben den Überwachungsprozess. Das ist unser Sensor, der liefert nicht nur den Stromwert oder die Messdaten, sondern auch die Gerätedaten, die uns wiederum helfen zu analysieren, laufen die Geräte alle rund oder muss ich da, gehe ich davon aus, dass ein Sensor in den nächsten 4 Wochen kaputt gehen wird, dann kann ich dem Kunden das entsprechend mitteilen und sagen, pass mal auf, wenn du das nächste Mal in die Station rausfährst, nimmst du gleich einen Ersatzsensor mit, weil an der Stelle wird wahrscheinlich bald irgendwie ein Sensor defekt gehen. Also das ist mit Bestandteil von so dem Thema Betrieb und Service und Überwachung, weil ja der Kunde, der Netzbetreiber auch dafür nicht die Prozesse hat. Also wie betreibe ich jetzt Technologie, wie betreibe ich IoT in meinem Verteilen? Das ist ganz neues Segment. Und da helfen wir ihm dabei. Aber nochmal auf deinen ersten Punkt. Klar muss das zertifiziert und sauber sein, sonst kannst du das gar nicht ausliefern. Brauchst du die entsprechenden Messungen und Festigkeiten. Und zum anderen produzieren wir das, also wir haben jetzt 10.000 Sensoren draußen. Wenn du da einen Qualitätsmangel hättest, würde das einfach auch um die Ohren fliegen.
Genau. Und eine Stunde dauert es, das reinzutun. Wie teuer ist denn das, so eine Station umzurüsten? Wie viel Kohle muss man so für diese Hardware-Geschichte jetzt mal?
Also sage ich immer, kommt drauf an, wie viel du kaufst. Ne? Aber wenn du jetzt einfach mal so davon ausgehst, fertig installiert, also Türe auf, Türe zu und alles ist fertig, so knapp 5.000 Euro.
Dann hat man die umgerüstet, okay. Ist das viel Geld? Ich habe keine Ahnung, was da sonst so durchfließt, was man da braucht, um irgendwas zu wechseln oder überhaupt, was kostet überhaupt so ein ganzes Häuschen oder...
Also das kommt darauf an, in welchem Jahr du mich fragst, was ein ganzes Häuschen kostet. Dieses Jahr kostet sich wahrscheinlich 60.000 Euro. Echt? Es gibt ein Jahr, da kostet sich 40.000 Euro. Okay. Naja, da steckt ein Trafo drin, da ist ein Haufen Material verbaut, da ist ein Beton, da ist ein Fundament, da ist ein Haufen Kabel. Also wenn du jetzt eine neue Trafostation stellen möchtest und sagst, na komm, 600.000 Trafostationen, ich nehme nicht das Zeug von Smite, sondern wir bauen neue Trafostationen, da ist es alles schon mit drin, dann musst du damit rechnen 60.000 statt 5.000.
Okay.
Genau.
Und jetzt ist
und
dieser
wichtig ist,
ja, sag du.
Naja, wie wichtig wäre mir zu sagen, dass es halt nicht nur darauf ankommt, was ich dafür investiere,
sondern ja,
ich muss dann auch überlegen, welchen Prozessaufwand muss ich aufbauen,
ja, um das da kommen wir ja noch zu. Das bleibt jetzt nicht so stehen. aber was misst der jetzt nochmal ganz genau? Misst der sehr genau oder was einfach die Flüsse? Was kommt von oben, sag ich mal, und was geht raus an Leine? Und das misst er, oder? Kannst du das noch technischer erzählen?
Ich könnte das Technische noch viel besser erzählen. Der misst einmal in der Minute, wie viel Strom fließt in der Leitung.
Einmal pro Minute. Ist das genug? Einmal pro Minute? Ist das?
Also die Kunden, also unsere Kunden, die aggregieren das jetzt alle auf Viertelstunden-Mittelwert
hoch.
Weil der Viertelstunden-Mittelwert ist eigentlich so ein gängiges Ding, das kommt ja aus dem Metering-Umfeld. Ja. Und das ist eigentlich ausreichend genug, um zu sehen, wo sich die Last hin entwickelt.
Einmal pro Minute misst der. Was? Genau. Wie nennt man das, was er dann
misst? Strom in Ampere.
Ja. Genau. Und auch die Richtung, oder gibt es da noch mehr?
So, und, genau, also der misst den Strom und der Strom hat ein Vorzeichen. Der misst, ob der Strom in die Leitung reinfließt oder ob das ein Kabel ist, wo viel PV draufhängt und der Strom in die andere Richtung fließt. Und der misst es für alle drei Phasen und den Nullleiter, vielleicht auch nochmal ein bisschen technisch, was vielleicht schon mal vom Dreiphasen-Wechselstromsystem bei uns gehört, so ganz grob. der Punkt ist halt, wir haben ein Energiesystem bei uns in Deutschland oder auf der ganzen Welt, das über drei Leiter, über drei Phasen Strom transportiert. Und das Ding ist, dass diese drei Leiter ganz unterschiedlich belastet werden. Das heißt, deine Wallbox, wenn du die dann angeschlossen hast, die sind allen drei Leitern angeschlossen und dann steckst du dein Auto ein und die Autos haben, oder viele Autos, die Eigenschaft, dass sie nur auf einer Phase laden oder erstmal auf einer Phase laden. Mhm. So, und das heißt, diese drei Leiter, die werden, man sagt, unsymmetrisch oder ungleichmäßig belastet. So, das heißt, das allein ist schon eine Information, die gar nicht so unspannend ist, nicht nur zu sagen, wie ist mein Trafo belastet oder meine wie groß ist die Last in Summe oder Kilowatt Verbrauch bei dir zu Hause, kWh oder so, sondern wie sind diese drei Leiter belastet, weil ich gar nichts davon habe. Und das ist das, was wir jetzt schon sehen. Die Hälfte der elektrischen Energie, die wir verbrauchen, geht nur über einen Leiter und die andere Hälfte über die zwei anderen Leiter. Das heißt, wenn ich das allein schon ein bisschen besser symmetrieren könnte, habe ich schon ein Riesenpotenzial in meinem Stromnetz, das ich noch gar nicht ausgelastet oder ausnutze.
Könnte man sowas symmetrisieren? Kann man das
machen? Ja, okay. Wir können ja gar nicht in das technische Detail einsteigen, aber das ist okay. so und das sind so Erkenntnisse, die wir als Netzbetreiber in der Vergangenheit überhaupt nicht hatten, weil wir es gar nicht wussten. Hat noch nie jemand gemessen. Und das ist also, deshalb war kurz mein Exkurs. Wir messen dreiphasig, also wir messen alle, einmal pro Minute und der Wert wird dann meistens in unserem zentralen Gateway zusammengefasst.
Wird er dazwischen gespeichert?
Genau, der wird dazwischen gespeichert, dass wenn mal das Mobilfunknetz, wir übertragen die Daten per Mobilfunknetz, falls es mal aussteigt, was nachschicken kann. Und da fängt schon, warum aggregieren wir das? Das ist ein Stück weit das Thema Datenökonomie, ne? Also, dass man auch nur die Daten dann auch auf einem Backend irgendwie speichert und verarbeitet, die auch mehr Informationen liefern. Also wenn ich jetzt ganz viele Daten erfassen würde, die aber keinen Zusatznutzen hätten, dann speichere ich mir hier oder mache mir Plattenspeicher zu ohne Nutzen. Also, deshalb aggregieren wir die auf dem Gateway und übertragen die und dort werden sie dann auf unserem Backend archiviert, gespeichert, visualisiert, dem Kunden angeboten per Schnittstelle. Das heißt, der hat eine API von uns, der kann dann sein Netzplanungstool andocken oder sein irgendwie Dashboard, das er hat für irgendwelche Dinge oder unsere Frontends nutzen. Wir haben eben Dashboards, wo er dann den Lastverlauf sieht, wo er sieht, wo sind meine Niederspannungskabel, die am meisten ausgelastet sind. Also wenn er jetzt, keine Ahnung, 500 zu Sensoren einbaut, dann interessieren ihn eigentlich nur die, wo er weiß, da wird es jetzt bald eng und die sieht er dann bei uns und so liefern wir ihm kleine Anwendungen, um die Daten in seinen bestehenden Prozesse zu verwenden. Bei der Netzplanung, beim Netzbetrieb, beim Asset Management, bei den Netzanschlussprozessen.
Okay, via Mobilfunk, aber wo empfangt ihr die dann eigentlich? Wo ist dann auch eine Stadt?
Bei uns sind. Wo? Nee, die kommen zu uns. Das ist dann, jetzt sind wir beim IoT, Internet der Dinge. Ja. Das ist dann eine Internetverbindung oder das ist eine verschlüsselte VPN-Verbindung. Die landen dann bei uns auf dem Server in der Cloud. Also wir haben alle Systeme in der Cloud laufen, die landen dann bei uns, wir archivieren die und geben dem Kunden dann Zugang zu seinen Daten über einen Webzugang. Das braucht nur einen Browser, Zugangsdaten und dann ist er im Internet auf seine Daten.
Und was, wie reagieren die dann, als ihr die ersten so draußen habt? Vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr als erstes eine Stadt gemacht oder wahrscheinlich erstmal nur ein paar? Aber dann kommt ihr so zurück, die Daten werden gefunkt, ihr habt dann so eine Anwendung. Ist dann sofort so ein Aha-Erlebnis da oder ist dann so, ja gut, jetzt habe ich die Daten, was soll ich jetzt damit? Ist das, man denkt ja immer, die freuen sich jetzt eine Backe weg, ne? Dass sie das haben. Ist das wirklich dann so oder?
Also du deutest es ja in deiner Frage schon, ist ein kniffliges Thema, Daten in Anwendung bringen.
Ja.
Also es gibt zweierlei Reaktionen, vielleicht da mehr, muss ich mir noch überlegen. Also die eine ist, es ist wie wenn du am Great Barrier Reef unterwegs bist oder leider vielleicht warst, aber du kannst dir vorstellen, du siehst nur die Wasseroberfläche und siehst gar nicht darunter.
Ja.
Und dann bekommst du zum ersten Mal so eine Schnorchelbrille auf und guckst zum ersten Mal unter Wasser.
Ja.
Und dann, das erste Ding ist mega geil. Super.
Ja.
Hey, sowas habe ich noch nie gesehen.
Ja.
Und in der zweiten Sekunde kommt die Frage, oh, da gibt es ja blaue und gelbe Fische. Was ist denn der blaue und was ist denn der gelbe Fisch? Genau. Also das sind so die zwei Effekte, wo du dann zum ersten Mal siehst, wie sind meine Stromverläufe, diese Unsymmetrie, die da ist und wirklich, ich habe Insights über mein Netz, das ich noch nie hatte, also Taucherbrille auf.
Mhm.
Und dann fängt es an und sagt, Mensch, was ist denn das und wo kommt denn der Effekt her? Und da helfen wir auch oder sorgen wir auch dafür, dass unsere Kunden sich gegenseitig unterstützen und austauschen, nämlich diese neue Welt, die man da entdeckt, auch damit umgehen zu können, um einschätzen zu können, um die Effekte beschreiben zu können. Und das sind meistens dann die Kollegen aus der Netzplanung, mit denen wir dann da reden und sagen, so, was sagt uns das? Hast du vielleicht eine hohe Auslastung, die steigt? Hast du irgendwelche Peaks? Wo kommen die her? Das ist dann Netz besser verstehen und dafür dann auch, wir sagen dann, die Frontends bauen, die Dashboards zu bauen, dass die Effekte dann nicht irgendwie einzeln rausgesucht werden müssen, sondern dann prominent irgendwo steht, je nachdem, was der Kunde da sucht. So, das ist der eine, die eine Reaktion, hey, Great Barrier Reef, super, und was ist der blaue und der gelbe Fisch?
Ja.
Die andere Reaktion ist, wir sehen doch, wir haben noch genug Luft im Netz, da ist doch noch genug Abstand zu irgendeinem Sicherungswert. Wussten wir doch schon immer, hatten wir schon immer im Gefühl und wir haben unsere Netze schon ausreichend geplant und das ist auch okay, dann sagen wir, dann lass es mal eine Weile laufen und beobachte mal und dann hast du wenigstens mal Daten gesammelt, jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin sagte, ist ja nicht nur das Monitoring, ich will ja auch die Zukunft vorhersagen, ich will ja auch prognostizieren. Ich will ja auch sagen können, jetzt Heizlüfter-Szenario, wie hat sich denn eigentlich, wie erwarte ich eigentlich, dass sich das Kabel, an das der Eggers angeschlossen ist, verhalten müsste? Ne? Also ich kann ja sagen, morgen ist der 29.09. Ich glaube zu wissen, wie sich der Strom auf diesem Kabel verhalten muss, weil ich weiß, wie sich die letzten ein, zwei Jahre verhalten hat und daraus kann ich ableiten, nach vorne interpolieren. Ja. Wie wird sich das morgen verhalten?
Bauen Sie so ein echtes Standardlastprofil, so ein echtes Lastprofil.
Ein individuelles Standardlastprofil, ein abgangsscharfes, phasenscharfes Lastprofil. Und dann habe ich einen Erwartungswert und dann kann ich dagegen messen, wie groß ist die Last tatsächlich. Und wenn ich dann feststelle, eigentlich müssten da 50 Ampere fließen, jetzt fließen da aber 70 Ampere. Mhm. Mensch, da muss ich mal genau hingucken, weil da entwickelt sich offensichtlich die Last abnormal. Deutlich größer, als sie eigentlich sich. Und da habe ich so ein Frühwarnsystem und kann mal gucken. Und zum Beispiel wenden wir das jetzt auch beim Heißlüfter-Szenario an und geben Kunden einen Indikator und Frühwarnsystem, dass sich die Last da andersartig entwickelt, als sich es in der Vergangenheit getan hat. Kann ich aber nur, wenn ich Daten aus der Vergangenheit habe und meine Zeitreihen frühzeitig aufgenommen habe, um daraus dann auch Erwartungswerte und Prognosen abzuleiten. Deshalb sagen wir, auch wenn alles okay ist bei dir, solltest du rechtzeitig anfangen, Daten zu sammeln, damit du dann auch in so eine Prognosewelt einsteigen kannst.
Wurde auch schon mal überlegt, das mal auch den Leuten zu geben, dass ich mich als Eggers kann mich da irgendwo einloggen und sagen, wie ist los in meiner Straße, kann ich ihn noch anmachen oder nicht? Oder so weit geht's nicht, ne? Das ist dann.
Ja, also von uns aus gerne, aber die Daten gehören halt dem Netzbetreiber und kannst du mal vorbeiklingeln und sagen, du hast gehört, da gibt es ein super System, also technisch überhaupt kein Ding. Ja. Wir sind ja mit Partnern unterwegs, du hattest ja in deinem Podcast auch schon eine Enersys und Co., die ja natürlich auch da genau diese Systeme und die Frontends dafür anbieten und also technisch wäre es kein Ding, aber Dateneigentümer ist der Netzbetreiber und der bestimmt, wo die Daten hingehen.
Mhm. Und könnte der jetzt auch mit dem ein bisschen rumregeln eigentlich mit dem Ding? Du hast ja gesagt, er kann auch ein bisschen eingreifen, ein bisschen optimieren. Kann er gibt es auch einen Rückweg, dass er irgendwie dann so, ja, dann symmetriere ich jetzt hier ein bisschen was oder was du eben so erwähnt hast. Kann er da, oder ich kann den Eggers ziehe ich ein bisschen runter, keine Ahnung. Ja.
So sagen. Also das sind wir leider im Moment, also das darf man heute noch nicht. Also du kannst ja nur, also in Deutschland kannst du nur Lastmanagement dahingehend betreiben, dass du Einspeisemanagement betreibst. Ne? Also du kannst große Windparks runterregeln, wenn die deine Systemstabilität belasten. Aber
Ladesäule, kann man eine Ladesäule schon runter, wenn man...
Kannst du, aber jetzt kommen wir in die, also technisch, es ist weniger ein technisches Problem, es ist mehr ein Problem des Marktmodells. Mhm. Na, jetzt bist du ein Ladesäulenbetreiber, Charge Point Operator. Ja. Und da hängst du jetzt mit deinem Tesla da dran. Und jetzt würde der Netzbetreiber da eingreifen und dich da runterregeln. Da würde ja dein Charge Point Operator, der würde sich jetzt bitte beklagen, sagen, warum, mit welchem Recht versaust du mir jetzt das Kundenerlebnis vom Eggers? Ja, ja. Also, da haben wir noch nicht den Rahmen, das ist ja im Entstehen, das ist dieser berühmte Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz, der da gerade novelliert oder diskutiert wird, damit wenigstens mal der rechtliche Rahmen entsteht für so ein Lastmanagement. Ja. Wenn er dann da ist, dann werden sich auch wahrscheinlich Vergütungsmodelle entwickeln, dass der Netzbetreiber dann sagt, ich wäge mal ab, entweder ich mache Netzausbau, wie vorhin beschrieben, oder ich investiere in so ein Lastmanagement und dann gebe ich dem Eggers einen Teil davon ab. Ich sage dem, komm, du kriegst hier nur den Silber-Stromnetzanschluss, dafür vergüte ich dir ein paar Cent von deinen Netznutzungsentgelten, die du an mich zahlen müsstest, indem du mir das Recht gibst, 3 Stunden in der Nacht deine Ladeleistung um 50% zu regulieren oder runter zu drosseln. Und solche Modelle werden dann entstehen, die haben wir heute alle noch nicht. Und dann kommt die technische Umsetzung und da werden dann irgendwelche Boxen entstehen. Da wird wahrscheinlich auch das Smart Meter wahrscheinlich mal einen gescheiten Nutzen entfalten, weil da haben wir dann den Kanal schon, den Übertragungskanal von Smart Meter Daten, den kann ich auch in die andere Richtung nutzen, kann ich dann auch steuernd eingreifen und Lastmanagement netzbetreiberseitig betreiben. Das kannst du mit unserer Box nicht, macht auch keinen Sinn, weil ich muss Lastmanagement nicht in der Trafostation durchführen, wo wir sind, sondern die muss ich bei dir zu Hause oder an deiner Wallbox durchführen. Mhm. Und unsere Rolle als MIT ist, wir entwickeln dann, also ich habe gesagt, wir machen heute Monitoring, wir entwickeln Prognosen und wir entwickeln darauf dann auch Fahrpläne und können dem Netzbetreiber sagen, pass mal auf, morgen zwischen 12 und 1 wirst du in dieser Region einen Engpass haben. Und dann nimmt der Netzbetreiber diese Information und gibt die Message raus an die Lasten, die er dann regeln kann und sagen, morgen zwischen 12 und 1 werden wir einen Engpass haben. Deshalb drossle ich mal alle Wallboxen, die in meinem Programm mitwirken und mache dann eine Lastabsenkung um 50%.
Okay, aber auch heute bei den ältesten Kunden, die ihr habt, die am weitesten sind, die sind immer noch alle am Monitoren, Prognosen, gucken sich das an. Haben sie denn überhaupt die Zeit und die Lust, sich damit zu beschäftigen? Weil du musst sie ja quasi auch so ein bisschen schulen. Das ist ja Terra Incognita für die, so ein bisschen... Schult ihr die oder haben die Leute überhaupt dafür? Das ist auch mehr Aufwand für die in dieser Netzleitstelle, oder?
Genau, also Netzleitstelle ist es meistens nicht, sondern eher im Netzplanungsbereich. Ja, okay. Also die Planungsingenieure, Ingenieurinnen, die überlegen, wie muss ich mein Netz entwickeln? Die Netzleitstelle ist ja eher so das Aktuelle. Okay. Das würde ich mal nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Unternehmen, die eine klare also Netzbetreiber, die eine klare Digitalisierungsagenda haben, die einen Plan haben, die eine Idee haben, wie Daten helfen, ihre Prozesse ihre Prozesse zu digitalisieren, zu vereinfachen. Und es gibt andere, die fangen damit an und nutzen jetzt so Lösungen wie unsere, um ihrem Unternehmen zu zeigen, was man denn alles machen kann. Also, dass Digitalisierung nicht wehtut, dass sie eher hilft und unterstützt. Ja. Also unterschiedlicher Reifegrad oder unterschiedliches Vorgehensmodell. Aber du hast völlig recht, unsere Rolle ist es eben auch, zu beraten, zu unterstützen, zu helfen. Und deshalb ist MIT nicht nur ein Technologieunternehmen, das coole Technik baut, sondern wir sind ein Technologieunternehmen mit Netzbetreiber-DNA. Also wir haben Leute bei uns im Team, die sich einfach mit Netze auskennen, die Netz studiert haben, die vom Netzbetreiber kommen, um genau zu helfen und zu erklären und die Sichten zu erläutern, was sagen denn die Daten fürs Netz. Ne? Und wir haben Netzplaner bei uns im Team, Menschen, die eben mit den Netzbetreibern, wie du sagst, schulen, informieren können. Und wir wissen eben, je besser der Kunde versteht, mit den Daten umzugehen, umso größer ist wiederum die Kaufbereitschaft, unser System überhaupt anzuwenden.
Und sag mal, machen das auch noch andere? Also das ist ja, ich habe das, glaube ich, jetzt so verstanden. Und ich finde immer so, das hört sich so plausibel an und ist irgendwie so ein No-Brainer. Erste Frage, es gibt wahrscheinlich auch Wettbewerb, die da auch unterwegs sind. Gibt es da große Unterschiede oder wie hebt ihr euch so ein bisschen ab? Gibt es irgendwie so einen unfairen Vorteil? Du meintest ja eben, das eine, bei uns arbeiten auch Netzer, das ist vielleicht ein Punkt, aber gibt es noch andere Sachen, die euch so ein bisschen, wo der Unterschied ist da? Und wie groß ist euer Marktanteil, Leute? Das vielleicht auch nochmal so ungefähr.
Keine Ahnung. Genau, also ich fange mal bei dem Einfachen an.
10.000 von 600.000, würde ich dann sagen, oder?
Nee, 1.500. 1.500 von 600.000,
ja, okay, genau. Da haben wir ihn doch.
Ja, so ist es, genau. Ja. Und wenn du denn, also wenn du denn jetzt noch in Relation setzt zu den anderen, was ich dir nicht sagen kann, was jetzt irgendwie andere in Summe haben, aber da siehst du mal, wir sind am Anfang. Ne? Also ich würde eher sagen, Marktopportunität, da gibt es noch viel zu tun für uns. Und der Kuchen ist auch groß genug, dass da auch viele davon partizipieren können. Und von dem her ist es, glaube ich, im Moment gerade eher noch der Fall, dass wir alle am Markt machen sind. Also wir müssen diese Smart Grid Geschichte predigen. Wir haben ja auch diese Digital Grid Initiative gegründet mit anderen kleineren innovativen Unternehmen, die alle so das Thema haben, sagen wir müssen die Netzbetreiber daran gewöhnen, dass neue digitale Lösungen nicht per se irgendwie schlecht sind, sondern dass man sich da auch in das Thema digitale Stromnetz, Smart Stadtkupfer da rein entwickelt. So. Wettbewerb, was unterscheidet uns? Ich glaube, wir sind eine der wenigen, die wirklich extrem fokussiert sind auf das Thema Stromnetz. Also es gibt Marktbegleiter von uns, die sehr hochgenaue, sehr gute Messtechnik bauen und eher auf sich auf die Messtechnik fokussieren und die auch in Trafostationen einbaubar sind, aber auch woanders. Da unterscheiden wir uns, dass wir uns halt mit allem, was dazugehört, wirklich auf diesen Netzmonteur und das Trafohäuschen da fokussieren, mit Einbauprozessen, alles, was dazugehört. Dafür sind wir da halt, ja, wie ich sagte, jetzt vielleicht nicht so genau, aber ausreichend genau für diesen Anwendungsfall. Einbaugeschwindigkeit und oder Betriebsnutzen, also schnell reinbauen, nicht stören während des Betriebs, das sind wir, glaube ich, ganz gut. Oder da würde ich sagen, das ist unsere Lösung, eigentlich the one and only. Und wo ich uns auch ganz gut und stark sehe, ist das ganze Thema Umgang mit Daten. Also wir denken den Prozess end-to-end, nicht nur einen geilen Sensor vorne, der einfach einzubauen ist, sondern bis zum Ende konsequent durchgedacht. Wer nutzt die Daten? Wie muss ich die Daten darstellen, dass sie in Nutzung kommen? Bis hin zum Thema Schnittstelle, Anbindung an Systeme, die beim Netzbetreiber laufen, wie Netzplanungstools etc. Also wir denken das Ding komplett und auch auf der Datenseite und da sind wir, glaube ich, verhältnismäßig gut im Vergleich zu anderen.
Mhm. Und wenn ihr jetzt irgendwo aufschlagt und diese Geschichte erzählt, was sind die größten Hinderungsgründe? Also wir haben das eben schon mal angesprochen, einmal das Thema Anreizregulierung, wie komme ich mit diesen Betriebskosten da durch? Aber ist es schon das erste Ja-Aber-Argument, was da kommt? Oder was sind, also ich würde sagen, ja, bau ein, sag Bescheid, wenn du fertig bist. So, das wäre so meine, genau. Aber warum passiert das so nicht?
Also selbst ein Stromnetzbetreiber hat ein begrenztes Budget, das so priorisieren muss und sich überlegen muss, was ist das Dringlichste und das Wichtigste? Das ist die Budgetfrage und da ist er auch in der im Wettbewerb und typische Stadtwerk, Netzbetreiber in einem Stadtwerk ist ja auch im Wettbewerb mit anderen Themen. Ne? Also da gibt es halt für Stadtwerk in Summe ein Budget, dann muss ich vielleicht dies und das tun und auch die Stromnetze fit machen. Und im Stromnetz habe ich auch immer einen großen Druck für den fremdgetriebenen Netzausbau. Also wenn ein Neubaugebiet erschlossen wird, dann muss ich halt als Netzbetreiber mein Zeug reinlegen und habe einen großen Teil meines Investitionsbudgets halt schon mal verbraten. So, und da muss ich mich immer in der Priorisierung nach oben kämpfen und die Argumente müssen dann so dringlich und wichtig sein, dass es nach oben rutscht. Und da kommen wir jetzt mit diesem Thema Heizlüfter und elektrische Wärme und so schon immer weiter nach oben. Also es hat angefangen mit dem Thema PV-Hochlauf, dann war letztes Jahr ganz stark der Treiber mit der Förderung der Wallboxen.
Ja.
Mhm. Letztes Jahr gab es ein KfW-Förderprogramm für Wallboxen. Das hat bewirkt, dass ganz viele Wallboxen sich gekauft haben und die sonst, glaube ich, 900 Euro Förderung abgegriffen haben. Das musstest du beim Netzbetreiber anmelden. Dann hatten die Netzbetreiber große Herausforderung, dass jetzt ganz viele Anmeldungen für Wallboxen hatten, aber keine Ahnung, ob dahinter auch ein Auto lädt. So, jetzt kannst du dich
entscheiden. Genau. Und sie wissen nicht, ob sie es auch dann genehmigen, oder? Sie müssen ja auch sagen, kannst du machen. Ja. Wenn du nicht
Das ist ein Aufwand für den Netzbetreiber, dass du da erstmal rechnen musst. Aber selbst wenn das dir genehmigt, hast jetzt du eine im GIS-System des Netzbetreibers ist bei dir eine Wallbox eingezeichnet, bei deinem Nachbarn überall. Aber ob du jetzt ein Auto hast, das da lädt und dein Nachbar gleichzeitig, das wussten sie noch gar nicht. Und das hat eine mega Unsicherheit erzeugt. Und Unsicherheit ist bei einem Unternehmen, das ja dafür da ist, Versorgungssicherheit herzustellen, immer so ein bisschen ein Treiber, um auf diese Prioritätenliste nach oben zu rutschen. Dann kam jetzt der Koalitionsvertrag im Dezember, der ja für alle Themen, Mobilitätswende, Energiewende, Wärmewende, nochmal ganz hohen Ambitionsgrad hingelegt hat. Das war nochmal so ein Trigger. Und jetzt das ganze Thema Gaskrise, Heizlüfter-Szenario bringt uns nochmal hoch auf die Liste. Also das ist was sich gerade dahin entwickelt. Das ist so das eine, also Budgetfragen, Priorisierung. Und das andere ist, deine Organisation muss auch in der Lage sein, solche Themen zu wollen. Also es ist eine Veränderung, genau, und da dann auch als Unternehmensführung zu sagen, nee, wir gehen jetzt hin Richtung digitalen Netzbetrieb, wir wollen ein digitaler Netzbetreiber werden, wir wollen uns nicht in 5 Jahren die Frage stellen, wann sind wir eigentlich falsch abgebogen, wann haben wir uns reduziert aufs optimierte Baggern und wann haben wir verpasst, diesen Digitalisierungszug, auf diesen Digitalisierungszug aufzuspringen. So, und wenn ihr diesen Treiber und dieses ein Stück weit auch konsequente Transformieren deiner Firma nicht antriffst, tust du dich schwer, aus der Organisation raus solche Themen anzugehen, sondern sagst, lass uns noch, das können wir auch noch nächstes Jahr, können wir auch noch übernächstes Jahr. Also es ist eher so ein Kulturthema und das wird ganz häufig von der Geschäftsführungsebene oder von der Umgebung der Geschäftsführung getrieben oder eben auch nicht getrieben.
Also Lippenbekenntnisse gibt es wahrscheinlich viele oder keiner wird sagen, machen wir nicht, wir bleiben beim Analogen, aber zwischen Sagen und Tun ist dann halt so der Gap, ne?
Genau. Also ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch mit einem verhältnismäßig großen Netzbetreiber und einem technischen Leiter dort, auch gute Gespräche gehabt, Sinnhaftigkeit unseres Systems, bla bla bla. Und dann sage ich, ja Mensch, wollen Sie jetzt dieses Jahr noch irgendwie anfangen? Vor der Heizperiode macht es doch Sinn, hier irgendwie ein bisschen Transparenz in Ihr Netz zu kriegen. Und dann sagt er, ja, nee, irgendwie die von der Finanzzentrale, die geben Ihnen gerade kein Geld und so, was man halt immer so als Entschuldigung dann so gerne hört. Und dann sage ich, ja, wie bereiten Sie sich denn jetzt auf dieses Wärmeszenario dann vor? Wenn Sie das nicht machen können mit uns, wie machen Sie es denn auf Ihre Art und Weise? Dann sagt er, naja, wir hoffen halt, dass es nicht so schlimm wird.
Ja.
Und das ist dann schon so eine Richtung, wo du sagst, oh, da fängt es dann schon an, so ein bisschen aufzugeben. Ne? Also wie ich sagte, der Netzbetreiber ist ja immer auf Sicherheit bedacht und zu Recht. Ja. Und wenn man da dann so ein bisschen die Hoffnung verliert in dem Umgang, also wie gehe ich denn um, so digitale Lösungen dann auch wirklich einzubringen,
lässt dann zweifeln. In diesen ganzen Gesetzespaketen, die jetzt unterwegs waren, da war jetzt aber auch kein Aspekt drin, der das irgendwie fördert, dieses Thema digitale Verteilnetze, dass sowas eingebaut wird, dass so, keine Ahnung, dass man sich da auch Geld wiederholen kann als Netzbetreiber, wenn man, ne, wie so eine Prämie bei einer Ladebox.
Genau.
Es steckt im Ganzen, was da bislang gekommen ist, nichts drin.
Genau so ist es. Also das ist ein Dilemma und ich glaube auch, dass dieser Impuls fehlt. Oder dieser Impuls würde dem ganzen Thema Digitalisierung der Verteilnetze sehr gut tun, wenn man vom Marktdesign aus solche Entwicklungen incentiviert. Und wir wissen ja auch, also gesellschaftlicher Wandel, die ganzen Wenden, Mobilität, Wärmewende, Energiewende habe ich aufgezählt, da sind wir ja auch erst am Anfang. Also da kommt ja noch ganz, ganz viel. Und alle diese Themen haben was mit dem Niederspannungsnetz oder mit dem Verteilnetz zu tun. Und wir dürfen da nicht, finde ich, diesen volkswirtschaftlichen Schaden produzieren, indem wir immer weiter in das Thema deutsche Kupferplatte investieren, sondern wir müssen schnell genug anfangen, in dieses Digitale zu incentivieren, weil die Firmen per se auch eine Zeit brauchen, diese Transformation hin zu einem digitalen Netzbetreiber als Organisation mitzumachen. Mhm. Und wenn wir da zu lange warten, also diese Todzeit zwischen Erkenntnis und Wirksamkeit, die ist dann locker 3 Jahre. Und deshalb finde ich, müssen sehr schnell diese Marktimpulse oder diese Impulse vom Marktdesign auftauchen.
Merkst du auch immer noch so Vorbehalte, dass manche vielleicht gar nicht, dieses ganze Dezentrale gar nicht so richtig wollen? Das ist ja also dieses ganze Prosumer, dass das alles so klein und frittelig wird. Das hört man ja allen halben, dass da jahrzehntelang wurde zwar gesagt, Energiewende und Prosumer, aber hinter dem Vorhang haben alle gesagt, ey, komm, lass uns doch zwei, drei große und dann hör auf mit dem ganzen kleinen Scheiß. Ist das auch noch so ein, oder ist das schon von
Also, das gibt es schon, aber ich würde mal sagen, man stellt fest, es geht nicht mehr weg. Ja, das ist wie mit diesem Internet, das geht scheinbar auch nicht mehr weg. Und, und ich glaube, die Erkenntnis setzt sich durch, ob da eine innere Überzeugung dahinter liegt oder nicht, aber ich glaube, so weit sind wir, dass wir wissen, da geht die Reise hin.
Okay, jetzt seid ihr 20 Mann, ihr seid jetzt eine GmbH. Ihr habt 1.500 von theoretisch 600.000 verbaut. Also das ist alles, allein in Deutschland ist es ein Riesenspielfeld für euch. Was sind denn für euch als Firma jetzt die großen nächsten wichtigen Meilensteine, die ihr unbedingt erreichen müsst, um da, ja, wenn der Markt kommt, auch da mitgehen zu können? Woran arbeitet ihr gerade, um die nächste Treppenstufe zu nehmen?
Wir haben viele Themen ja schon gestreift. Also wir wollen natürlich vom selben mehr verkaufen. Wir glauben, je mehr Daten aus diesen Trafostationen zusammenkommen, desto mehr helfen die auch den Einzelnen. Also wenn du jetzt ein kleines Stadtwerk bist, aber von diesem Prognosetopf partizipierst, wo ganz viele andere drin stecken, dann wird es immer besser, die Zukunft vorauszusagen. Also da hoffen wir, dass wir noch viel mehr verkaufen in Trafostationen bei viel mehr Netzbetreibern in Deutschland.
Kennt euch denn alle? Ist so, das ist dieses Marketing, kennen Deutschland
also
alle?
Ich glaube, jetzt auch nach dieser Podcast-Nummer mit dir haben wir dann alle erreicht. Ich glaube, das ist so der letzte. wir versuchen da natürlich aufzutreten. Ich meine, ernsthaft sind wir auch erst seit anderthalb Jahren im Markt unterwegs. Ne? Also wir sind jetzt noch nicht so lang, aber wir waren jetzt ja auch im Sommer auf der E-World. Ja. Da hat man dann schon gemerkt, dass wir nicht mehr nur zu den Unbekannten gehören. Auch vom Wettbewerb wird man wahrgenommen. Und also ich glaube, wir sind da angekommen, aber wahrscheinlich kennen uns sicher noch nicht alle 900 deutschen Netzbetreiber. Also da gibt es noch Luft nach oben. Aber das ist ein Punkt, also Bekanntheitsgrad steigern, Marketing etc., verkaufen, wachsen, so das ist so das Normale, einfach mehr vom selben. Und das andere ist, dass wir natürlich das Thema Daten in Anwendung bringen, noch viel, viel besser machen wollen. Also wir müssen helfen, dass Echtzeitdaten im operativen Netzgeschäft selbstverständlich sind und vorkommen. Und dafür liefern wir Werkzeuge, dafür liefern wir klar die Rohdaten, aber auch die Werkzeuge, die Analysefähigkeiten. Und das ist unsere Mission, Netzbetreibern zu helfen, dass diese Werkzeuge ankommen, Verwendung finden. Beim Netzplaner, ich habe es ja aufgezählt. Ja. Und da werden wir immer digitaler, immer datenzentrierter und entwickeln da eben auch Anwendungen dafür.
Habt ihr auch dann Schnittstellen zu diesen, ich weiß nicht, diese Lastmanagement-Systeme, diese Flexibilitätssysteme, die entstehen ja auch überall so ein bisschen. Wollt ihr das selber mitmachen, integrieren oder sagt ihr, nee, wir machen die Strecke bis da und da sind wir schön offen mit allen APIs und Schnittstellengedöns, was dazugehört und dann.
Genau.
Dann findet ihr
also hier. Wir sehen uns ganz stark in der Domäne, Rohdaten oder hochdeutsch vorprozessierte Daten an unsere Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Also wir erzeugen die Daten ganz einfach und die kommen dann und dann haben wir eine Schnittstelle und da kann sich eine Firma anschließen mit ihrem Netzberechnungstool, mit ihrem State Estimation Tool, mit ihrem Simulationstool und die Daten einer super komfortablen Schnittstelle abholen und zwar als Rohinformation oder bearbeitet, ne? Dass wir sagen, wir liefern dir den Tagesmaximalwert, das ist so eine Information, die so ein Netzplanungstool typischerweise verarbeitet, oder wir liefern auch Prognosewerte, abgangsscharf, phasenscharf Prognosewerte und dieses Simulationstool, diese Plattformen holen sich dann das eben ab. Und wir glauben, dass auch die Systemlandschaft der Netzbetreiber wird aus solchen Microservices bestehen, dann hole ich mir eine SMITE, dann hole ich mir eine, jetzt haben wir die Enersys schon erwähnt, könnte man eine Venus daneben stellen oder eine Adeltricity, diese Firmen, eine Envelio, nehme ich mir die noch dazu, dann hole ich mir noch eine andere, die mir vielleicht eine Datenintegration dazwischen liefert und sagt, ich packe die unterschiedlichen Datenquellen zusammen. Und ich glaube, Netz Systemarchitektur muss ich so anfangen zu denken und nicht wie alte Welt. Ich habe immer ein Ziel für meine Daten und das heißt Leitsystem. Das ist ja das alte Monolithische und das Neue ist, und wir sehen uns da eben als ein Baustein in dieser Architekturwelt und deshalb haben wir extremen Wert auf das Thema Schnittstelle oder offene Schnittstelle API gelegt, um genau da zu vielen anderen da reinzupassen. Mit den genannten haben wir überall schon die Schnittstellen ausgebracht oder die nutzen unsere Daten zur Weiterverwendung in ihren Systemen.
Ich komme immer noch nicht drauf klar, warum, also, dass es nicht auch wieder schneller gehen kann. Ich weiß nicht, was für Wachstumsziele ihr habt, aber was würdest du jetzt machen, wenn ich dir 30 Millionen Euro auf den Tisch lege und sage, hier hast jetzt genug Geld, wo würdest du das einsetzen, damit in 2 Jahren 50% der Verteilerstationen umgerüstet sind? Oder weißt du, ich frage mich mal, ihr wächst jetzt da so vor euch hin und so, aber wie kann man, volkswirtschaftlich wäre es ja auch wichtig, dass solche Firmen wie BioNTech sagen, so jetzt Leute, 3 Monate noch, dann muss das fertig sein. Wie schafft man sowas, dass es schneller wird?
Also wir reden ja jetzt über eine Branche. Es ist ja nicht damit getan, dass du mir das Geld gibst und ich das in meine Tasche stecke, sondern das Zeug muss ja unters Volk, das muss ja eingebaut werden. So, und da kannst du die Frage stellen, mangelt es am Geld oder an was mangelt es denn, dass Netzbetreiber ihre Netze nicht digitalisieren? Und mein Spruch von vorhin, da glaube ich, der Anreiz fehlt.
Okay, aber meinst du, wenn ein Anreiz da ist, dass das dann, also da fehlen dann auch nicht die Handwerker?
Glaube ich, die Handwerker fehlen nicht, weil die Netzbetreiber haben Personal, ihr Betriebspersonal, die müssen ja auch den Betrieb aufrechterhalten und das glaube ich auch. Das Thema Usability, das haben alle jetzt wenn du diese Plattformfirmen anguckst, da ist das Thema Usability schon bei allen ja da, also Anwendbarkeit ist da. Also ich glaube, der Trigger ist da, weil der physikalische Druck, also dass das Netz so eine Technik braucht, Netzphysik, das habe ich jetzt aufgezählt, das passiert, das weiß jeder. Jetzt muss ich noch diesen Markt, das Marktdesign dafür anpassen und dann glaube ich, dann passiert es auch. Dann kommt ja sofort die Frage hoch, muss ich das dann wieder regulieren? Also brauchen wir einen Branchenstandard Deutschland? Ist es dann ein System oder so? Und da glaube ich, vor allem die mittleren und kleineren Stadtwerke, die haben jetzt wieder einen deutlichen Vorteil gegenüber die Großen, weil die Mittleren und Kleinen dieses lähmende Organisationsding nicht vor der Brust haben. Die können viel schneller entscheiden, dass der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, die sagt, das machen wir jetzt, dann ziehen wir das durch und morgen ist es umgesetzt. Und bei den Großen, da hast du ja, dann musst du erstmal eine Taskforce gründen und alles Mögliche. Und deshalb glaube ich, wir sollten da jetzt nicht irgendwie dann auf Standard, sondern lass mal auch den Kleinen und Mittleren die Chance, ihre Geschwindigkeit auszuzahlen, weil das bringt dann den Speed in das ganze System rein, wenn auch die Großen merken, da geht's vorwärts und der Beweis kommt wahrscheinlich von so einem Sweetspot-Stadtwerk mit 300-500 Ortsnetzstationen. Die haben die Masse, die haben die Potenz und die haben vor allem die Geschwindigkeit.
Wen muss ich denn anrufen bei der Anreizregulierung, dem ich frage, was, komm mal im Podcast und erzähl mir mal, warum, wer ist denn das?
Fragst du den Herrn Müller?
Das von der Bundesnetzagentur.
Von der Bundesnetzagentur und lädst du mal so einen Podcast ein und sagst, du hast jetzt von vielen so Digitalunternehmen gehört, dass das Thema Digitalisierung der Verteilnetze daran stockt, dass das richtige Incentivierungsmodell für die Verteilnetzbetreiber da fehlt.
Ja. Wer ist nochmal der Chef von der Bundesnetzagentur eigentlich?
Ist der Herr Müller.
Ja, und nochmal sein Chef, wer ist das?
Das ist der Herr Robert Habeck, heißt der
Mann. Schon. Habeck, Müller, da ist man schon bei den beiden. Okay. Ja, finde ich verrückt. Ja, cool, ich habe alles durchdrungen, was ich durchdringen konnte. Technisch gibt es vielleicht noch Leute, die da draußen sagen, hey, hättest du das und dies noch fragen können. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ihr seid ja jetzt ihr rüstet ja nach, ne? Also irgendwann bauen die ja vielleicht auch neue verteilende Stationen, da ist mit drin, oder? Dass diesen Markt habt ihr jetzt dann nicht, aber das reicht.
Haben wir, da gibt's andere, da gibt's bessere, günstigere, kann ich empfehlen. Also ruft, kommt zu mir, kommt vorbei, findet mich auf LinkedIn, Oliver Deutschle, Smite. Webseite smite.com und wenn da jemand einen Rat braucht, wen er für das Thema Neubau nimmt, kann ich Rat geben und für das Thema Retrofit sind wir ganz dabei. Ihr macht Retrofit. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Klar wirst du aus deinem Netz aus unterschiedlichen Quellen Daten kriegen. Ja, du kriegst von Smite Daten, dann kriegst du vielleicht von einem anderen deine neue Station, dann hast du eine Smart Meter Daten, hast du vielleicht sonst noch irgendwo Daten her. Und auch das ist so ein Thema, über das wir gerne reden. Wie integriere ich die Daten dann sinnvoll? Also wie schaffe ich es denn aus den verschiedenen Töpfen? Wir haben da eben schon gemeinsame Herangehensweise mit Herstellern, die eben im Neubau sind, sodass da das alles aus dem gleichen Guss kommt. Aber auch das Thema Datenintegration zu beleuchten, da kann ich auch sehr gern ein bisschen drüber reden.
Cool. Gut, Oliver. Ich sage einfach mal lieben Dank für diese ganzen Aufhellungen. Die Geschichten hast du bestimmt noch 100.000 Mal erzählt und vielleicht war ich auch ein bisschen langsam vom Begriff. Aber ich hoffe, dass da draußen ein paar Hörer sind, die irgendwie den Hörer in die Hand nehmen und irgendwie auch draufgehen. Und wenn es nicht mit euch ist, aber irgendwie mit anderen, wie du sagst, dass sie irgendwie in diesen Digital-Dings einsteigen, Netzbetreiber. Ich müsste auch mal Netzbetreiber hier irgendwie versuchen einzuladen. Aber danke von mir an dieser Stelle erstmal.
Ich danke dir ganz herzlich fürs Interesse, für die Fragen, für die interessante Zeit und bis bald mal wieder.
Okay, das war's mit Oliver. Ein echter Schnellsprecher mit enorm viel Infos pro Podcast-Sekunde, wie ich finde. Was ist hängen geblieben? Was nehme ich mit? Dass sie sich nicht nur in die IoT-Technik verliebt haben offenbar, sondern auch in die MonteurInnen. Dass wir mit solchen Systemen noch viel mehr aus unseren Netzen herausholen könnten, als stumpf immer wieder die Straßen aufzureißen und neues Kupfer reinzulegen. Und dass immer wieder noch irgendwo einer auf der regulatorischen Bremse steht. Okay, wie war es bei euch? Überlegt mal eine Runde und wir hören uns dann bald wieder hier. Okay, ciao. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!